wusste, es wird ihm irgendwann zum Verhängnis. Nasiräer, pah, dass ich nicht lache. Dabei fängt alles so gut an. Aber wahrscheinlich wisst ihr gar nicht, von wem ich rede. Und habe ich eigentlich mich schon vorgestellt? Nein, naja, mein Name tut ja auch gar nicht so richtig zur Sache bei der Geschichte, leider. Manche Theologen streiten ja bis heute, wer ich sein könnte. Aber das ist gar nicht so wichtig. Die Theologen sollen sich um die Hauptperson in dieser Geschichte konzentrieren und ihre Lehren daraus ziehen. Ja. Ja, aber wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Es fing alles so gut an. Mit mir nämlich. Ja gut, nein, nicht. Mit der guten Nachricht, die ich den Eltern überbringen sollte, also der Frau Mutter, die dann anwesend war. Hallo Frau Manoach, ich bringe euch eine gute Nachricht. Ihr werdet einen Sohn bekommen und ihr könnt euch freuen. Aber auch damals hatten die Geschichten schon so ihre Haken gehabt. Aber Frau Manoach, Achtung, der Sohn ist Gott geweiht. Also, gut zuhören. Erstens, für dich in der Schwangerschaft bedeutet das keine alkoholischen Getränke und keine unreinen Speisen. Und Achtung, Frau Manoach, noch wichtiger, für deinen Sohn gilt das Gleiche, sobald er auf die Welt gekommen ist. Keine alkoholischen Getränke, keine unreinen Speisen, versteht sich von selber. Und zweitens, ganz wichtig, er darf niemals irgendwie etwas Totes berühren, mit einem Toten in Kontakt kommen. Und jetzt passt gut auf, Frau Manoach. Drittens darf er niemals und niemals nicht sich die Haare schneiden. Okay, kapische? Hä? Also sie hat es nicht so gesagt, aber man hat gemerkt, sie hat irgendwie überhaupt keine Ahnung gehabt, von was ich da rede. Also nach einiger Zeit musste ich nochmal wieder hin zu Herrn und Frau Manoach. Ich hatte eigentlich gerade was anderes vor, aber was soll's. Also, Herr Manoach, Frau Manoach, ich erkläre es nochmal. Nummer 1, Frau Manoach, in deiner Schwangerschaft keine alkoholischen Getränke und keine unreinen Speisen. Ja, und für deinen Sohn gilt dann das Gleiche, keine alkoholischen Getränke, niemals mit irgendwas Toten in Kontakt kommen. Und, wichtig, drittens, niemals und niemals nicht darf er zum Salon Iris gehen. Ja, alles klar. So weit, so gut. Der Sohn, er wurde Simson genannt, wuchs auf und ich konnte ihn so aus der Ferne immer beobachten. Stattlicher Bursche. Wie heißt dieser österreichische Schauspieler, der irgendwann Gouverneur von Kalifornien wurde, der Arnold Schwarzenegger-Typ, ja? Richtig viele Muskeln, aber nichts im Oberstübchen, will ich nicht sagen. Aber naja, aber schönes langes Haar. Also mit den langen Haaren ging immer alles glatt. Ja, sobald er nur eine Schere gesehen hat, lief der schreiend davon. Ja, bis er dann größer wurde. Also ich als Engel verstehe es ja nicht, ne? Ich habe da ja keine Ahnung. Und es gab da ja auch so wahnsinnig viele davon bei ihm. Frauen halt. Der Junge hatte den ganzen Tag, einen Tag aus, nichts anderes zu tun als guck hier, guck da, von mir aus, ja, okay. Aber nicht bei den Heiden im Philisterland, ja. Hochzeit, pa. Und dann Wein in Strömen und dann diese Sache mit diesem Löwen. Ja, dass er diesen Löwen irgendwie mit bloßen Händen erlegt. Naja, okay, Arnold Schwarzenegger-Typ halt, ne. Aber dann diese Sache mit dem Honig. Ja, warum musste er irgendwie zurück und irgendwie diesen besudelten Honig aus dem Kadaver des Löwen nehmen, dann den Honig mitnehmen, dann zur Hochzeit gehen, dann den Leuten ein Rätsel aufgeben, was doch eh keiner lösen kann. Hey, ich dachte, er ist völlig übergeschnappt, der Typ. Was soll denn das? Was sollte er nicht machen? Ja, kein Alkohol und keine unreinen Speisen, naja, ich weiß nicht, ob das immer so hingehauen hat und nichts Totes berühren, blieben nur noch die Haare. Bis sie kam, Delilah. Sag mal, Simson, warum bist du denn so stark?
Och, nix, muss mich hier nur mit Bindfäden irgendwie fesseln und meine Haare flechten und dann verliere ich meine Kraft.
Aha. Stimmt ja gar nicht, stimmt ja gar nicht. Quengel, Quengel, Quengel. Müsst ihr euch mal durchlesen, ja? Wie kann man denn nur so bescheuert sein? Also dreimal verrät ihn diese Frau und lernt er daraus irgendetwas? Nö, quengelt sie weiter und irgendwann gibt er halt klein bei und sagt, okay. Sag mal, die Haare sind's. Schneide man sie mir ab, habe ich keine Kraft. Und jetzt gute Nacht. Ja, was denkt er denn, was sie in der Nacht macht? Seine Haare föhnen und waschen und kämmen? Nein, schnipp, schnapp, waren die Haare ab. Ja, und dann das Siegeslied dieser Philister. Unserem Dagon sei's gedankt, Simson ist in unserer Hand. Boah. Bei all dem habe ich mich gefragt, was unser Boss von dem Ganzen so sich denkt. Also ich verstehe ja unseren Boss ja auch nicht mehr wirklich gut. Aber also ich an seiner Stelle hätte ja schon längst mal irgendwann eingegriffen und da jemand anderes installiert, so als Richter. Ja? Aber ich bin ja nicht der große Boss. Aber neulich habe ich in eurem Buch etwas gelesen, im Hebräerbrief Kapitel 11, und habe gedacht, na Wahnsinn, kommt mein guter Simson doch noch zu Ehren? Oder warum ist er da reingeraten? Also ehrlich gesagt, verstehe ich ihn so bis heute nicht. Ja, vielen Dank an den Engel des Herrn für diesen Live-Bericht von das... Von das, was sich vor 3000 Jahren laut dem Buch der Richter so ergeben hat im alten Israel. Sieh mal hier nochmal. So, mal ganz mal lösen. Ich möchte jetzt nochmal einige Erläuterungen sozusagen hinterher schicken von dem, was wir jetzt gerade gehört haben von dem Engel des Herrn. Das Richterbuch widmet Simson der ganze 4 Kapitel. Und ich möchte euch empfehlen, eigentlich einmal diese Geschichte im Zusammenhang zu Hause zu lesen, da ich natürlich hier nur einige Dinge anreißen kann. Seine Geburt wird durch einen Engel des Herrn angekündigt, wie wir gerade gesehen haben. Seine Eltern waren bis dahin kinderlos. Der Engel erscheint zunächst nur Simsons Mutter. Er kündigt an, dass sie schwanger werden und einen Sohn bekommen soll. Das ähnelt natürlich der Engelsbegegnung von Maria im Neuen Testament, in dem ihr die Geburt von Jesus angekündigt wird. Dies und einige andere Parallelen führen dazu, dass man Simson als eine weitere Person des Alten Testaments einordnen kann, welche eine Art Vorausschau auf Jesus darstellt. Neben den besonderen Geburtsumständen bei Simson sind dies unter anderem auch seine Eigenschaft als Retter und sein uneigennütziger Tod, um sein Volk zu befreien. Der Engel erklärt der Mutter dann weiter, achte darauf, dass du weder Wein noch andere alkoholische Getränke zu dir nimmst und auch keine unreinen Speisen isst. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Nazireer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Ein Nazireer war eine Person, dessen Leben auf besondere Weise Gott geweiht war. Wir finden die Anweisung für ein Nazireer im 4. Buch Mose, Kapitel 6. Da heißt es eben, Verzicht auf Wein und alkoholische Getränke, das Haar durfte niemals geschnitten werden und man durfte sich keinem Toten nähern. Simsons besondere Beziehung zu Gott aber hat im Verlauf der Geschichte nicht die oberste Priorität, eher fällt seine besondere Schwäche für Frauen auf. In Kapitel 14, 1, fortfolgende des Richterbuchs heißt es, eines Tages, als Simson nach Timna hinaufging, fiel ihm bei den Philistern ein Mädchen auf. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinem Vater und seiner Mutter davon. In Timna habe ich bei den Philistern eine junge Frau gesehen, die möchte ich gerne heiraten. Sein Vater und seine Mutter wandten ein, gibt es denn keine Frau in unserem Stamm oder unter den Israeliten, die du heiraten kannst? Warum musst du dir ausgerechnet bei den unbeschnittenen Philistern eine Frau suchen? Aber Simson sagte zu seinem Vater, gib mir die und keine andere zur Frau, denn sie gefällt mir. In der Elberfelder Übersetzung, das war jetzt die Neues Leben Übersetzung, in der Elberfelder Übersetzung kommt etwas besser zum Ausdruck, was vielleicht eines seiner Probleme war. Hier wird übersetzt, Simson sagt zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Simson sah also etwas und nahm es sich, was in seinen Augen richtig war, das tat er. Gottes Gesetz verbietet den Israelis, misch ihn. Seine Eltern werden das Gebot gekannt haben und ich denke mal auch daher Simson. Aber Simson verzichtete offenbar grundsätzlich auf den Rat anderer Menschen. Eine weitere negative Eigenschaft. In den ganzen Geschichten tritt er immer als einzeln agierende Person auf. Und wenn es hier auch anschließend heißt, dass der Herr bei dieser Heirat am Werk war, um einen Anlass zu suchen, gegen die Philister vorzugehen, ist doch die Grundeinstellung von Simson fragwürdig. Simson begibt sich mit seinen Eltern zu dem Dorf der Frau, aber unterwegs scheint er einen Abstecher in die Weinberge zu machen. Er trifft dort auf einen Löwen, der Geist des Herrn kommt auf ihn und er zerreißt den Löwen mit bloßen Händen. Später kommt er zu der gleichen Stelle und sieht, dass sich im Kadaver des Tieres ein Bienenschwarm angesiedelt hat. Er holt sich etwas mit seinen Händen, was Honig heraus und gibt seinen Eltern davon ab, ohne ihnen zu erzählen, auf welche merkwürdige Weise er zu dem Honig gekommen ist. Warum erzählt er ihnen nichts davon? Simson, was machst du eigentlich alleine in den Weinbergen? Du solltest dich hüten, Weintrauben auch nur anzuschauen. Dass du den Löwen erlegt hast, ist fantastisch, aber musst du mit deinen Händen in den toten Kadaver fassen? Weißt du nicht, dass es für dein Volk generell verboten war, Aas zu berühren, weil es einen verunreinigte? Solltest du als Nazirea da nicht noch viel mehr Acht geben? Eine dritte negative Eigenschaft des Simson ist sein Hang, sich in Grauzonen zu bewegen. Wir lesen nichts davon, dass er tatsächlich Alkohol zu sich nahm. Nicht bei seinem Ausflug in die Weinberge, auch nicht bei dem anschließenden Fest, bei dem es Wein in Massen gegeben haben wird. Aber er setzt sich doch der Gefahr aus, sein Gelübde als Nazirea zu brechen. Warum fasst er etwas Totes an? Es ging bei dem Nazirea-Gelübde um den toten Leichnam eines Menschen, aber sollte er nicht grundsätzlich seine Finger von allem Toten lassen? Und der Honig war durch den Kontakt zu dem Aas auf jeden Fall unrein. Aber Simson verhielt sich wie ein Kind, welches seine Grenzen ständig austesten wollte. Es kam zu der Hochzeit mit der Philisterin, doch alles ging schief. Simson ließ sich verleiten, bei der siebentägigen Hochzeitsfeier 30 Gästen ein Rätsel vorzusetzen, welches einen Bezug zu dem erlegten Löwen hatte und unmöglich zu lösen war. Die Gäste wandten sich an die Braut, die es schaffte, mit ihren Tränen Simson so zuzusetzen, dass er am siebten Tag aufgab und ihr die Lösung verriet, die es prompt an die Gäste weitergab. Die erste Frau, welche ihn verriet. Nach einiger Zeit verliebt er sich dann in eine Philisterin namens Delilah. Ich nenne sie jetzt mal Delilah, vielleicht kennt ihr auch dieses Lied, ich weiß nicht, Delilah klingt sehr ungewöhnlich, deswegen bleibe ich mal bei dieser englischen Aussprache. Delilah, kennt ihr dieses Lied? Oh, Delilah, genau, darum geht's ja. Seine Feinde bekamen Wind davon und es heißt in Richter 16,5, die Fürsten der Philister gingen zu ihr und sagten, bring Simson dazu, dir zu verraten, was ihn so stark macht und wie wir ihn überwältigen und fesseln können. Dafür erhältst du von jedem von uns 1100 Schekel Silber. Es gab 5 Fürsten und von jedem sollte sie diese Summe erhalten. Kein Wunder, dass sie der Versuchung nachgab. Delilah beginnt also bei Simson nachzubohren und Simson windet sich zunächst heraus, indem er etwas Unwahres erzählt. Indem man mich mit 7 neuen Bogensehnen fesselt, werde ich schwach wie jeder andere. Wenn man mich mit 9 Seilen fesselt, kann man mich überwältigen. 2-mal fesselt sie ihn und 2-mal verstecken sich einige Philister in ihrem Haus, um Simson zu überwältigen. Aber jedes Mal kann sich Simson befreien. Aber man fragt sich ja, merkst du noch was? Diese Frau ist doch offensichtlich durchtrieben und hinterhältig. Wie blind muss dieser Mann vor Liebe sein, um das nicht zu bemerken? Wie kann er auch nur ein 3. Mal sich auf dieses Spiel einlassen? Und hier beim 3. Mal verrät er schon ein Stückchen mehr und erzählt von seinem Haar. Wenn du meine 7 Haarlocken auf deinem Webstuhl webst und mit dem Webkamm andrückst, werde ich so schwach wie alle anderen Menschen. Simson, warum erwähnst du überhaupt dein Haar? Warum begibst du dich in diese gefährliche Grauzone? Wieder legen sich die Philister auf die Lauer und ein 3. Mal kann sich Simson befreien. Dann aber schlägt Delilahs Stunde. Sie bedrängt Simson so lange, bis er nachgibt und ihr sein Geheimnis verrät. Mein Haar ist noch nie geschnitten worden. Denn seit meiner Geburt bin ich Gott als Nazirea geweiht. Wenn man meine Haare abschneiden würde, würde mich meine Kraft verlassen und ich wäre so schwach wie alle anderen Menschen. Natürlich lag seine Kraft nicht darin, lange Haare zu besitzen. Sie war aber das äußere Zeichen für die Anwesenheit von Gottes Heiligen Geist in ihm. Delilah schnitt in der Nacht seine Haare ab, seine Kraft verließ ihn, die Philister überwältigten ihn, stachen ihm seine Augen aus und brachten ihn ins Gefängnis. Dass sie ihm die Augen ausstachen, ist auf der einen Seite tragisch. Auf der anderen Seite aber gab es nun nichts mehr, was ihn ablenken konnte. Seine größte Schwäche war die Augenlust, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Er sah etwas und nahm es sich, egal ob es gut war für ihn oder nicht. Jetzt hier im Gefängnis wird er sich an seine ursprüngliche Berufung erinnern. Gott hatte ihn eingesetzt, um Israel von den Philistern zu befreien. In Vers 14, 22 heißt es, aber es dauerte nicht lange und sein Haar begann wieder zu wachsen. Gott hatte ihn nicht verlassen. Seine Gegenwart kam in Form des Wachstums seiner Haare zu ihm zurück. Als die Philister zu Ehren ihres Gottes Dagon ein Fest veranstalteten, holten sie Simson aus dem Gefängnis, um Spaß mit ihm zu treiben. Sie stellten ihn zwischen die Säulen des Tempels. Ab Vers 26 heißt es, da sagte Simson zu dem Jungen, der ihn an die Hand führte, lass mich los und lege meine Hände an die Säulen, die das Haus tragen. Ich möchte mich dort anlehnen. Der Tempel war voller Menschen. Alle Fürsten der Philister waren da und auf dem Dach drängten sich 3000 Leute, Männer und Frauen, die Simson bei seinen Späßen zusahen. Da rief Simson den Herrn an und sagte, allmächtiger Herr, erinnere dich an mich, o Gott, gib mir noch ein einziges Mal die Kraft, damit ich, o Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seinem rechten, die andere mit seinem linken Arm und stemmte sich dagegen. Lass mich mit den Philistern sterben, rief er. Er stemmte mit aller Kraft und da stürzte der Tempel über den Fürsten der Philister und allen anderen Anwesenden ein. Auf diese Weise tötete Simson im Sterben mehr Menschen als in seinem ganzen Leben. Soweit der biblische Bericht. Die Geschichte mutet uns aus heutiger neutestamentlicher Sicht archaisch an. Es geht um Bestrafung und Rache. Hauptfigur ist ein Muskelprotz, der uns an Superman erinnert, allerdings mit ziemlich geringem IQ. Man möchte ihm beim Lesen förmlich zurufen, ach Simson, wie kann man nur so blöd sein? In Hebräer 11 gibt es eine Auflistung von Glaubensvorbildern des Alten Testaments. Noah wird erwähnt, der im Glauben die Arche erbaute, Abraham, der im Glauben in ein neues Land zog und auch Simson findet hier seinen Platz als Mann des Glaubens. Bevor wir uns also vorschnell ein abfälliges Urteil über ihn erlauben, kann er uns vielleicht doch etwas mit auf den Weg geben? Fokussieren wir uns wie Simson nicht manchmal auf Dinge, die uns von der Spur bringen? Gehen wir immer den geraden Weg oder begeben wir uns nicht auch manchmal in Grauzonen, die uns nicht gut tun? Tun wir nicht auch Dinge, von denen wir vielleicht nachher sagen, wie bescheuert muss ich gewesen sein? Und tue ich sie vielleicht nicht nur einmal, auch zweimal und dreimal oder viermal? Und bin ich nicht wie Simson auf die Gnade Gottes angewiesen? Simson betete, allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. Es ist ein Gebet der Umkehr und Gott wendet sich ihm wieder zu. Wir sind aus Gnade errettet. Niemand kann uns aus Gottes Hand reißen. Dennoch tun wir manchmal Dinge, von dem wir uns wieder abkehren sollten. In 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Gott sei Dank. Und danke Gott, dass du uns im Richterbuch ein so ehrliches Bild von diesem Menschen Simson zeigst. Mit Glaubensstärke, aber auch mit Fehlern und Schwächen. Amen.